die Blätter wehen in einem kleinen Tornado durch die Einfahrt der Bushaltestelle. Du wartest auf den Besenwagen und seit dieser Woche ist es dunkel, wenn der Bus kommt. Zurück in Deutschland fühlt sich die Oktoberitis leider viel zu real an. Aber was willst du machen? Es muss weitergehen. Manche Profis starten schon die neue Saison. Wir legen uns erstmal hin. Worauf ich mich heute aber freue, ist eine der ungewöhnlichsten Geschichten mit einem riesen Happy End, die wir im deutschen Radsport haben. Frisch aus Chile haben wir heute einen frisch gebackenen Weltmeister am Start. Danke dir erstmal fürs Einsteigen. Schnall dich an. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Auch heute haben wir wieder Sally mit am Start und ich habe Sally auch mit dabei. Ich bin nämlich hier gerade auf dem Weg in die Schweiz und Schweiz ist ja immer Datenroaming-Hölle. Das wird direkt teuer, wenn du über die Grenze fährst, aber... seit einiger Zeit habe ich jetzt immer Sally mit dabei, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe mit der eSIM einfach Datenpaket für die Schweiz, Datenroaming bei meinem normalen Anbieter aus. Und für ein paar Euro bin ich in der Schweiz online. Also
ich glaube, es ist auch noch niemand nicht irgendwann mal darauf hereingefallen in seinem Handyleben. Und kann man auf jeden Fall definitiv empfehlen. Paul und ich haben auch schon die besten Erfahrungen gemacht auf diversen Rennreisen, auf denen wir teilweise auch gemeinsam unterwegs waren. Und auf sally.com/besenwagen kannst du dir da auf jeden Fall nochmal ein paar Vorteile sichern.
Ich bin vollkommen überzeugt von diesem Ding. Ich hatte das ja schon für diverse andere Reisen und ich kann es weiterempfehlen. Man hat einfach komplett die Kosten im Griff, kann sein Datenvolumen nach Belieben einkaufen und
Geh einfach auf sally.com/besenwagen und schnapp dir 15% auf alle Pakete. Die Infos dazu und die Adresse findet ihr natürlich immer auch in den Shownotes.
Servus.
Hallo. Grüß Gott. Moin.
Zurück aus dem Urlaub.
Zurück aus dem Urlaub, ja. Richtig braun, aber das wird nicht lange halten.
Du bist braun, echt?
Wie viele Kilometer sind es geworden?
Du siehst aus wie immer.
Ja, aber mein Gesicht verändert die Farbe nicht, komischerweise. Nur meine Arme und Beine, genau. Gesicht ist auch das Einzige, was ich eincreme. zur Begeisterung meiner Freundin. Ihr wisst... Ich bin jetzt schon zweimal mit langer Hose gefahren hier und mit Überschuhe schon gestern auch und so. Was soll man sagen? Man muss dann doch mal Off-Season machen, glaube ich, so ein bisschen. Die Woche auf jeden Fall nicht viel Bock.
Ja, Wetter ist bescheiden. Ich bin gerade in Berlin und hier hat es einfach auch seit einer Woche einfach nur geregnet. Es war so viel Laub auf den Straßen. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt in NRW ist, wie bei euch so die Stadt... Reinigung unterwegs ist. Also in Düsseldorf ist sie relativ aktiv, muss ich sagen. Zumindest den Teil, wo ich da unterwegs bin.
Ja, aber auch hier so in Berlin, Radwegen auch eher kritisch.
Hier in Berlin lässt man sich Zeit. Also hier sieht aus, also wenn das weiß wäre, das Laub wird aussehen, als wenn es richtig geschneit hätte. Und wir so eine Meter Decke haben. Aber ja, also jetzt bin ich auch gerade froh, dass ich in der Offseason bin und nicht Radfahren muss. Weil das ist echt ungemütlich momentan.
Ja, finde ich auch.
Ja, ich...
Ich habe jetzt auch noch eine Woche Zeit. Also 1. November. Nee, 1. November ist jetzt schon, ne?
Ja. 1. November ist jetzt schon, Anni. Du wolltest anfangen, 1. November, oder?
Am 3. fange ich an.
Und dann ziehst du schon so ein paar Profis gesehen, die
weit haben.
Woche. Nee, also dann ist offizieller Trainingsbeginn, aber das erste Radtraining ist dann erst am 7. Oder wann ist das? 7. ne?
Ja, genau.
Vorher habe ich noch ein anderes Training auf dem Programm.
Da sehen wir uns.
Ist das
da sehen wir uns.
Ich hoffe, der Radfahrt dann seit Monaten.
Das ist. Seit Großglockner.
Ernsthaft?
Ah, ja. SRAM motiviert dich einfach zum Radfahren.
Ich bin auch Profi, Paul. Ich fahre nur noch, wenn ich...
Wenn du bezahlt wirst.
So wie früher.
Ja, aber ist doch gut. Also ist ja gut, wenn es bei dir dafür 2 Ausfahrten im Jahr reicht.
Ja, ich habe jetzt überlegt, das ist ja gerade so ein Trend. Ich mache jetzt Winter Arc.
Was ist das?
Und dann komme ich im Frühjahr wieder voll topfit. Was ist das? Dass du so dich im Winter zurückziehst und dich so, dass du voll krass trainierst und so, nicht erst am 1. Januar, sondern jetzt schon. Hat schon angefangen, aber ich bin ja auch schon voll im Training drin.
Aber was für ein Training, Andi?
Alles. Ich will in allem besser werden.
Alles.
Ich hab schon einen Milestone habe ich schon geschafft jetzt.
Der wäre?
Ich habe jetzt über 40 Zentimeter Bizeps.
Ja. Ja, Glückwunsch.
Tja, Markus Rühl,
wäre kleine Ziele stolz. Setzen.
Aber da kannst du dich ja bald mal mit meinem Bruder zusammenschließen, Pepe. Ich weiß nicht, ob du ihn in den letzten Videos gesehen hast. Ich weiß nicht, ich glaube, der
ja, ich hat glaube, der ist da ein bisschen, Oberarm. Ja, ich glaube auch, dass er dir voraus ist. Ja, also, ja. Wir haben jetzt, um nochmal von dieser deutschen Wintergeschichte abzukommen und was mit Sonne zu erzählen, wir hatten ja noch eine richtig geile Sommerwoche, so mit ohne Unterhemd und es war schon fast zu warm. Und wir haben auch nochmal Milestone gemacht, Zacalobra PR, beide. Ich würde sagen, jetzt jedes Jahr eine Minute schneller. Ich war auf jeden Fall eine Minute schneller als das letzte Mal, knapp 55 Sekunden oder so.
Das liegt auch nur im Material und Kohlenhydrate, Basti.
Ja, richtig, genau. Und an noch was, das ist nämlich jetzt mein Tipp. Voll geil, wusste ich nicht. Wir haben zweite Woche Hotel gemacht, Buffet. Saß so jemand neben uns aus Zermatt, meinte, ist Snowboardlehrer und arbeitet auch beim Schweizer Grenzschutz und es war aber auch zum Fahrradfahren da, war aber solo, hat uns so ein bisschen angesprochen, wir waren auch mittlerweile ein paar mehr Leute, ganz netter Typ gewesen und der hat uns dann den Tipp gegeben, es gibt ein Boot, wo man sich einmieten kann, von Port Solaire nach Zacalobra und das haben wir dann einfach, weil, habe ich noch nie gehört, hatte ich noch nicht gemacht, klang super, weil du kannst auch so diese Küste dir ein bisschen angucken und so weiter. Und dann sind wir einen Tag am Samstag halt von Palma aus über Col de Soyer nach Port Soyer gefahren, haben uns vorher in dieses Boot eingemietet und dann fährt das so 45 Minuten von Port Soyer nach Port Zacalobra. Und geile Bootsfahrt, kannst dir eine Fanta kaufen da, kannst Sangria trinken, wenn du willst und so weiter, sind so internationale Rentner am Start. Und dann kommst du halt da unten raus und bist mega ausgeruht. Hast vorher schon so ein bisschen dich warm gefahren und dann kannst du da einfach hochstrahlen. Also wenn du Zacalobra irgendwie Bock hast, zügig hochzufahren, mach das mit dem Boot. Voll geil.
Habt ihr dann die PB da gemacht?
Ja. Wir sind ja nur einmal gefahren. Wir sind nur einmal gefahren.
Ja, keine Ahnung, ich hätte euch zugetraut, dass ihr es mehrmals gefahren seid.
Ja, also dahin zu fahren ist ja immer schon so ein bisschen Act. Wir sind ja jetzt nicht so die Leute, die sich die ganze Zeit ultra ein Bein ausreißen müssen. Wir fahren immer so gemütlich 100, 120 mal 130 oder so. Also ist jetzt nicht jedes Mal 180, 200 Kilometer. Und wenn du da nach Zacalobra fahren willst, hast du ja schon 50, 60 Kilometer Anreise immer mindestens über den Berg.
Ja.
Was ist noch so Relevantes passiert, Freunde der Sonne?
Ich habe so ein bisschen so eine, keine Oktober-Depression oder so, aber halt so, ich habe gerade so eine Off-Season-Erschöpfnis. Also ich bin so richtig kaputt.
Erschöpfung also, ist das Wort.
Ja, Erschöpfung, ja, genau.
Paul, du wirst halt auch nicht jünger.
Ja, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass der Schlüsselbeinbruch und der ganze Prozess drumherum mit Rennfahren danach in relativ kurzer Zeit, das hat auf jeden Fall Energie gesaugt. Das ist halt echt krass. Ich bin jetzt in der zweiten Woche und ich brauche immer noch fast jeden Tag Mittagsschlaf.
Ja, aber dafür ist die Offseason ja da.
Ja, ja. Und ich glaube, ich muss auch eine dritte Woche ranhängen, habe ich das Gefühl.
Du wolltest nur zwei Wochen machen?
Ja, so zwei Wochen so richtig ohne Sport und dann in der dritten Woche wieder anfangen. Ich glaube, ich muss länger machen. Alter Andi, ich bin auch alt. Das ist auch nicht mehr wie bei den jungen Jungs, die irgendwie eine Woche nach Malle fahren, dann kommen die zurück und hauen dir schon eins aufs Maul. Das ist bei mir auch nicht mehr so. Ich muss,
das dauert alles länger. Aber wie lange hast du früher immer so Offseason gemacht, noch als Straßenprofi?
Ey, Junge, 3 bis 4 Wochen, aber auch richtig gesoffen dann, ne? Also,
ja, das war mir klar, aber ich fand das schon im Nachhinein fand ich das schon immer sehr lang. So,
ja, ne? Ja.
Und dann habe ich mich aber mal mit ein paar anderen Fahrern unterhalten und die haben teilweise einfach so 2 Monate nichts gemacht.
Ja.
Ja, und dann habe ich dann so kurz vor Weihnachten wieder angefangen.
Aber ich glaube, da muss man echt
vom früher Trainingslager, reden. So kurz vor Weihnachten, einfach dann erst wieder Rad gefahren.
Ich weiß nicht, wie ist heute so die durchschnittliche Off-Season-Zeit bei den Pros?
Ey, ich finde auch zu kurz. Also zumindest habe ich jetzt schon so ein paar, ich glaube, das waren nur 2 KT-Fahrer gesehen, die schon diese Woche wieder gepostet haben, 2026, jetzt geht's los. Hä? So, es ist Oktober. Für welches Rennen trainierst du? Für Tour Down Under?
Dann hast du mehr Zeit.
Ja,
ist doch aber, Klassiker jetzt eigentlich so für die.
Andi, aber trotzdem.
Dass jetzt so 1. November wieder, das wieder losgeht.
Kannst du mir beantworten.
Halt ein bisschen vorher.
Was momentan so die Zeit so bei den Jungs, die ihr betreut, bei Corso? Zwei bis drei
Wochen?
Ist
auch super unterschiedlich. Also tatsächlich langweiligen sich die meisten einfach schon ziemlich schnell und fangen dann wieder an. Also
das ist halt nicht
mehr so diese Off-Season-Gestaltung, wie wir die noch kennen, dass du halt wirklich irgendwie 4 Wochen lang Urlaub, Party und
aber Juan Ayuso,
sondern
habt ihr das gesehen?
Die bleiben einfach auch zu Hause. Ne? Also ich würde sagen, so die Hälfte unserer Fahrerinnen und Fahrer sind gar nicht im Urlaub. Also vielleicht sogar mehr. Die bleiben einfach zu Hause. Und was willst du den ganzen Tag machen? Ne? Ich merke es halt irgendwann wieder an, Sport zu machen. Also ich glaube, es ist ein bisschen individuell, aber wenn die jetzt wieder anfangen, würde ich sagen, ist noch nicht so strukturiertes Training. Das geht dann erst wieder so jetzt im November los. Und es ist auch dann zum Teil, ne, wie Basti schon erwähnt hat, wenn du jetzt nach Australien gehst, fängst du natürlich wieder ein bisschen früher an. Die Klassikerfahrer fangen tendenziell ein bisschen früher wieder an. Das ist halt super individuell. Und wie gesagt, es gibt auch Fahrer, die einfach auch 8 Wochen Pause machen, 8, 9 Wochen. Dann jetzt nicht ganz ohne Sport, aber ja, teilweise auch ohne Fahrrad dann in der Zeit. Ne?
Aber wie wir uns früher zerstört haben in der Offseason, also ich denke mal, gehe mal von aus, du auch. Das ist schon auch krass. Also das ist, ja.
Ja, aber so diesen Drang, ja, mal so ein, ich sag jetzt mal, normales mit 20er
Leben zu führen.
Leben zu haben, das haben die Jungs irgendwie heute nicht mehr. Also die werden, die kommen anders in den Sport. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, so du hast halt auch, also wir haben Fahrer bei uns in der Agentur, die jetzt schon ein paar Jahre Profi sind, die haben zum Beispiel noch nie Alkohol getrunken.
Ja, und also, ich glaube, das ist auch noch das Ding, dass die alle mittlerweile in Umfeldern leben. Also jetzt zum Beispiel viele sind ja auch in Girona oder anderen Hotspots, ne, wo du ja dann irgendwie auch so das Umfeld um dich herum hast, was ja dann auch so ist wie du und die gleiche Generation. Aber auch da wieder meine Generation damals in Girona, da kann ich dir sagen, Irish Pub, jeden Abend hast du auf jeden Fall so halbe Tour Top Ten getroffen, so ungefähr, weißt du?
Und dann fragen sich alle, warum fahren die heute immer schneller als früher?
Täglich, ja. Und das war auf jeden Fall auch witzige Zeit. Aber auch vor richtig Social Media, da konntest du dir es auch noch gut gehen lassen, ohne dass es die ganze Welt mitbekommt.
150 Watt, 150 Puls war dann immer so erstes Training.
Ja, und Hunger, erst nach 2 Stunden. Das ist
nach 2 Stunden erst, eigentlich früher.
Du hast dich gefreut, wenn du...
So lange war das erste Training gar nicht.
Du hast dich gefreut, wenn du 3 Stunden geschafft hast, ohne anhalten zu müssen.
Ich habe irgendwann, habe ich immer den Erik Zabel Starter gemacht. Der ist immer irgendwie am ersten Trainingstag direkt mal 100 Kilometer so aus der Kalten gefahren, um zu gucken, wie schlecht er geworden ist. Und dann so als Standortbestimmung, das habe ich ja eigentlich auch mal gemacht. Also die erste Trainingsfahrt immer ein bisschen länger schon.
Und war schlecht, der Standort?
Ja, also Hunger ist da schon immer mit dabei, ne? Muss man sagen.
Ja.
Da haben wir noch keine Kohlenhydrate gezählt am 1. November.
Da gab es gar keine Kohlenhydrate.
Nee, die kamen erst später, ne?
Das ist Spekulatius mitgenommen vielleicht. Ja, hier, ich dachte, Juan Ayuso hat das dieses Mal so richtig gemacht. So, der hatte auf jeden Fall eine Woche lang nur Insta-Stories von hier Miami Clubbing und so. Mit irgendwelchen DJs und so und Clubs und.
Ernsthaft?
Ja. Also, der spricht ja auch so extrem gut Englisch. Weiß jemand, woher er das hat?
Ich glaube, der ist aufgewachsen, ne?
Ja. Teil der Familie ist irgendwie, also auf jeden Fall, ja.
Also, der war auf jeden Fall mit so Leuten, mit so famous DJs und so unterwegs, hat da noch die verlinkt und so weiter mit
David Guetta.
Millionen Follower und so. Nee, es war mehr so Latino-mäßig.
David Guetta.
Da bin ich raus.
David Guetta. Ja. Den kennt heute auch keiner mehr.
Ich muss sagen, also ich glaube, ich muss nochmal nach. Also ich glaube, es sind nicht viele Fahrer, mit denen ich nicht arbeite, denen ich auf Social Media folge. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, was die alle so machen.
Ja, gut, echt? Ich mache das so aus Recherchegründen.
Weil, das interessiert mich einfach nicht. Also,
aber ich
sehe die doch fast jede Woche irgendwo.
Aber es gibt ja Fahrer oder Fahrerin bei euch im Repertoire, wo man es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man den folgt, um frühzeitig gewisse Dinge abzuwenden. Oder? Oder, naja, das stimmt nicht. Wenn sie auf Social Media kommen, ist es meist schon zu spät bei denen.
Das checke ich jetzt nicht. Wen meinst du?
Ja, eine Frau aus den USA zum Beispiel.
Ach so, ja. Das ist ja nicht mein Aufgabengebiet.
Okay. Ja, gut.
Das macht die USA-Abteilung.
Nee, sonst,
da haben wir das macht der Secret Service, genau.
Ja, sonst viel passiert ja jetzt nicht mehr, ne? Es ist so ein bisschen Transfergeschachere, es passiert in Teams so ein bisschen was und die Tourstrecke wurde vorgestellt. Haben sich auf jeden Fall jetzt alle mal diese Woche mit beschäftigt. Ja. Ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt zwei Podcasts dazu gehört, aber die Meinung, ach, keine Ahnung, es ist halt eine Tour de France so Strecke.
Ja, so richtig, ja, ist irgendwie, also richtig kicken tut es eigentlich, ne? Bei Red Bull Bora Hans Krohe war man auch direkt sehr bedeckt und glaube ich nicht so begeistert, dass man Remco erstmal nicht gesagt hat, dass Remco fährt direkt, sondern erstmal wartet, wie die Giro und Vuelta Strecken sind. Ja, halt gehen wir Pogacar den Pokal eigentlich direkt, ne? So ungefähr. So war zumindest
und da kommt es halt nicht bis jetzt. Da kommt es halt nicht auf die Strecke an, so. Ist ja scheißegal, auf welcher Strecke.
Ja. Das stimmt allerdings, ja.
Ja. Also für mich ist die Hauptfrage, kriegen die Rockets eine Wildcard? Das ist mein Hauptanliegen.
Ich muss auch sagen, wenn die eine Wildcard kriegen würden, dann würde es zumindest aus unserer Perspektive, also uns würde es gut tun, weil hätten wir was Spannendes zu erzählen, auch definitiv, ohne dass es um Sieg geht.
Ja.
So.
Und man kann noch mal, wenn die noch keine Wildcard vertreten bekommen, kriegen sie ja im Normalfall zu 99% eine Wildcard für die Vuelta. Und die fängt in Monaco an nächstes Jahr, was auch geil ist. Also entweder Barcelona oder Monaco.
Hast du schon Urlaub gebucht? Also
oh, nee.
Wieso macht ihr Urlaub? Eine Radreise nach Ritza?
Das wird alles Arbeitszeit.
Ja, aber du verlängerst ja gerne, du machst das ja immer sehr smart.
Ja, gut, gucken wir mal.
Ja. Wir verlegen auch unser Besenwagen-Office, habe ich gehört, im Januar.
Auch in Monaco.
Auch nach Monaco.
Ich muss sagen,
es wird Zeit.
Es gibt, glaube ich, keinen Ort, an den ich weniger gerne hinfahren würde als da.
Echt? Ich finde es.
Ja, ist so scheiße da, Mann.
Ich finde es ja gar nicht so scheiße. Ist halt, ich finde es
ja
interessant.
Ja, drumherum ist okay, aber der Ort selber ist ja absoluter Horror.
Also, ja, klar, ist gar nicht so schon richtig. Bonzig und so natürlich, offensichtlich.
Nee, das ist vollkommen absurd einfach.
Aber es ist schon. Ja, okay. Punkt, aber es ist schon schön auch. Also jetzt abgesehen davon, also unten am Hafen und so, wenn du in Richtung Nizza schaust, das ist schon nice. Also kannst nicht sagen, dass es hässlich da ist, in Richtung Italien und so.
Ja, wenn du dich aber umdrehst und dir den Ort anguckst, dann sieht es schon scheiße aus. Also.
Ja.
Naja, anderes Thema. Ja, Tour de France-Strecke, keine Ahnung. Barcelona Grand Départ, das wird bestimmt ganz cool. Dann geht es ja direkt eigentlich in die Pyrenäen, ne? Schon nicht so einfach auf jeden Fall, die Strecke, ne? Also,
das ist irgendwie so ein neuer Modus, Teamzeitfahren geht's los oder so, ne? Und jeder Fahrer kriegt seine eigene Zeit.
Hat sich ja Richard Plügge aufgeregt direkt und
ja, der was ja auch interessant auch
und so Tim.
Warum hat er sich darüber aufgeregt?
Ja, einfach, halt.
Weil das kein Teamzeitfahren
ist
wäre.
Und Tim Melier meint ja auch schon, ne, dass immer weniger Sprintetappen und hat er so ironisch gesagt, er kann natürlich auch verstehen, dass man die langweiligen Etappen rausnehmen will. also in der heutigen Zeit Sprinter ist schon nicht einfach, ne? Da musst du schon solide berghoch fahren können, um da noch einigermaßen Spaß zu haben.
War noch nie einfach.
Ja, aber ich würde jetzt schon mal behaupten,
Sprinter hast du nie einen entspannten Tag. Wenn es flach ist, musst du sprinten und wenn es bergauf geht, musst du um dein Leben
kämpfen. Ja, okay. Ja, gut. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber es gab auf jeden Fall, sagen wir mal so, mehr Möglichkeiten eines Sprintes früher. Also die Quälerei zu dem Sprint und wie viele Chancen am Ende hattest. Und dann
Ich
tue
das doch irgendwie dazu, oder? Mal so eine langweilige, flache Etappe. Also das ist halt auch Tour de France.
Ja, das Problem ist halt, dass heutzutage die sich komplett gegenseitig mit Messer am Hals versuchen abzuhängen während der Flachetappe teilweise, so die GC-Teams. Es wird ja nicht mehr gefahren wie früher eine Flachetappe. Da wird ja geguckt, wo man Hauch Wind von der Seite weht oder wo vielleicht ein kleiner Hügel ist.
Vielleicht haben wir auch mal einen windstillen Tag.
Also ich wäre, was ich geil finden würde, wäre, wenn es so Sprintetappen gibt, die so in einem anderen Modus gefahren werden, dass sie eben so auf Rundkursen sind, so ein bisschen längere, so Stadtkurse, Rundkurse, irgendwie sowas, wo so auch ein bisschen, also wo auch einfach durch den Kurs halt mehr passiert und du nicht diese langen Überführungstappen machst, wo du so 50 Kilometer einfach nur geradeaus fährst. Mhm. Also wo du auch im Feld einfach auch einschläfst. Ne? Also es ist ja auch als Fahrer, klar, das ist mal schön, erholsam, aber da macht ja auch keinen Spaß. Also das macht Spaß für so eine Stunde. Aber nach 3 Stunden fragst du halt auch, was du da machst. So.
Ich glaube, so Zielrundkurse sollten eigentlich eh mehr gefahren werden, weil es auch einfach viel attraktiver für die Zuschauer ist, ne? Also vor Ort. So, ansonsten steht es halt irgendwo und die fahren einmal vorbei und das war's. Da könnte man auch viel mehr drumherum organisieren, ne? Also so als Event wird es, glaube ich, das Ganze ein bisschen aufwerten. Aber ist natürlich dann auch immer schwierig, einfach die Genehmigungen und sowas zu bekommen. Auch in Frankreich, denke ich mal, ist nicht wirklich einfacher als in Deutschland.
Ja, ich glaube aber, dass in Frankreich ganz oft die Rolle spielt, dass welche Ortschaft was bezahlt, ne? Und dann hast du ja einfach Distanzen zwischen den Ortschaften und so, die du irgendwie überbrücken musst. Und so Rundkurse wird ja heißen, dass du eine sehr kurze Überführung immer nur hast von einem zum anderen Ort. So und naja.
Ja, aber auf jeden Fall, Paris ist wieder dabei mit der Strecke von
mit Champs-Élysées also. Und nee, nicht mit Montmartre, aber Montmartre dann irgendwie von Montmartre aus irgendwie länger ins Ziel als dieses Jahr. Dieses Jahr waren es irgendwie 6 Kilometer,
da bin ich jetzt mal gespannt. Also das würde mich mal interessieren, wie sie sich das jetzt vorstellen, ob sie das dann wieder so mit einem Vorwand neutralisieren oder ob es dann tatsächlich mal ausgefahren wird. Weil das wird das Ganze wiederum spannend machen.
Ja.
Dann kann halt bis zum letzten Tag eigentlich alles passieren.
Aber neutralisiert war es ja auch nur wegen Regen, oder?
Ja, offiziell. Aber inoffiziell war es schon, dass die Teams sich beschwert haben und gesagt haben, wir wollen das nicht. Und dann hat man sich darauf geeinigt. Und es hat zum Glück geregnet, dass die gesagt haben, ja, okay, das ist jetzt viel zu gefährlich. Deswegen fließt nicht mit in die Wertung mit rein. Aber ja, ansonsten finde ich das Ganze ja auch ein bisschen schwachsinnig, da ne, so eine Etappe reinzubauen und dann wird die nicht gewertet. Also dann lass es doch und bleib beim Champs-Élysées und mach Montmartre halt irgendwie nochmal ein neues Rennen in Paris oder so, keine Ahnung.
Aber
also eine nicht gewertete Etappe am Schluss.
Aber ich glaube, das wird sich, ich weiß nicht, ob das nochmal so passieren wird. Es ist ja so, viele Dinge haben sich ja so entwickelt über die Jahre, da wo man einfach dann auf einmal so Sachen, die früher irgendwie lockerer waren, wurden dann auf einmal ernsthaft als Radrennen gefahren. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft halt diese letzte Etappe nicht mal als die Zelebrierung haben, sondern halt als richtiges, vollwertiges Radrennen von Anfang an, weißt du? Auch mit Gesamtwertung noch. Und finde ich, um echt zu sein, auch legitim, weil vor 2 Jahren war das, ne? Als Nizza letzte Zeitfahren, oder letzte Etappe war das Zeitfahren, glaube ich, ne? Ja. Da ging es ja auch, na klar, ging es ja nicht mehr um Toursieg, aber es musste halt noch Vollgas gefahren werden, um deine Position der Gesamtwertung zu halten. Und ich finde das schon auch in Ordnung. Also letztendlich sind es halt 21 Etappen und nicht, nee, 20.
Ja.
Es sind 21 Etappen und nicht 20 und genau.
Ja. Scheiß auf die Bergfahrer.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja ein Kurs, hast du dieses Jahr auch gesehen, wo ja beides, also da haben ja beide eine Chance. Die Klassikerfahrer, solide Sprinter, also die auch einigermaßen gut berghoch fahren können und Klassmannfahrer, wenn sie wollen und vor allem, wenn sie müssen. Ne?
Ja, ja.
So, und finde ich dann schon cool.
Also die da am Podium stehen, die werden das auch alle können, ne? Also da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Bitter wird es dann, glaube ich, nur für so wirklich Fahrer, die ein bisschen, die noch vielleicht unter den Top 10 in der Gesamtwertung liegen, naja, jetzt wirklich dann in den Bergen die Zeit gemacht haben und dann auf so einem Grundkurs dann vielleicht nochmal 2-3 Minuten kassieren und da rausfliegen, ne? Also für die
ist das
echt,
halt.
Ja, verändert halt so ein bisschen dann, ja, die Tour insgesamt, ne? Also welche Fahrerprofile letztendlich da am Ende in den Top 10 landen, ändert sich, aber das finde ich ganz gut.
Und das ist tatsächlich auch eine Etappe.
Meine persönliche Meinung.
Wo ich jetzt in den nächsten Jahren auch gerne mal hinfahren würde und mir das live anschauen möchte. Weil ich glaube, das muss geil sein, auch als Stimmung und so, da hoch.
Aber auch im VIP-Bereich dann.
Ja gut, aber das ist ja dann, also sag ich mal 2026 mit Unibet Rose Rockets, oder? Dann gehe ich von aus, dass Besenwagen darf mit einem gelben Bus direkt vorfahren.
Du bist ja auch Rose. Du kannst auch eine Einladung von Rose einfach bekommen.
Einfach so. Wenn dann schon direkt an der Strecke vermummt mit gelben Bengalos.
Ja. Ja. Und wie heißen diese gelben, wie heißen diese Sturmmasken? Baklava? Nee, Baklava ist was anderes.
Baklava ist was anderes. Ich habe keinen Hauch einer Ahnung, was du meinst.
Ja. Nee, kennst du nicht diese, ist ja auch gerade so ein, als Modeaccessoire, diese Sturmhauben. Die na, wahrscheinlich in Düsseldorf
trägt. Das ist ein geiles Modeaccessoire.
Also
in Berlin oder was?
In Düsseldorf wird das, glaube ich, nie ankommen. Das kann ich mir vorstellen. Dass
ich habe die neue Haftbefehl-Doku noch nicht geguckt, aber.
Wenn du mit einer Sturmmaske über die Köln läufst, glaube ich, direkt das Blaulicht an.
Ah, das heißt, und zwar ist es Balaklava.
Ah, okay. Das war nicht so weit weg.
Dass du das jetzt nochmal gegoogelt hast.
Das musste ich jetzt googeln. Das gibt's sogar in Kaschmir. Das können wir uns in Kaschmir holen.
Ja, also bei dir würde es auch Sinn machen, so ein Ding zu tragen.
Besenwagen-Shop.
Ja. Ich höre auf jeden Fall letzter Zeit viele Witze zu meinen Haaren oder nicht vorhandenen Haaren. Also es wird mehr, komischerweise.
Ja, durch das Video, durch den Videopodcast hier jetzt wahrscheinlich noch mehr.
Ja.
Aber so ist das.
Ja. Ich hoffe, heute, letzter an sich, werde ich beschwert,
zu sehr glänzt.
Es ist zu sehr glänzt. Ich hoffe, nächstes Mal pudere ich das, aber jetzt immer noch so eine kleine Ecke, die so schön ausgeleuchtet ist bei mir auf dem Kopf. Naja.
Tja, also, ne, so Videopodcast, wir machen es ja nur, dass sich irgendwann so ein Turkish Hairline-Sponsor meldet und Paul hier irgendwann.
Habe ich schon.
Mit.
Die Antwort habe ich doch schon erzählt, oder nicht?
Ja,
ich habe von Real.
Erzählt.
Hast du angenommen?
Ich habe von Real eine Anfrage bekommen für eine Kooperation, um in die Türkei zu fliegen, um meine Hairline machen zu lassen. Ich habe natürlich nicht reagiert, aber es war eine legit Anfrage. Das Unternehmen gibt es auch. Das war ich geehrt. Also ich habe mich gefreut, dass ich anscheinend genug Leute anspreche. Das reicht, dass sie mich anfragen.
Also wenn du mich so einen schönen Influencer-Friseurtermin dann noch.
Ja, Mann.
So Muster reinrasieren und so.
Ey, könnt ihr euch vorstellen, dass ich irgendwann hier sitze und ich so eine Hairline habe, die hier irgendwie ist.
Mit einem Lineal also gezogen.
Mit so einem Lineal gezogen und oh nee.
Dann aber bitte auch den passenden Bart dazu, auch so ganz hart Kanten.
Ja. Ah, gut. Ey, gehen wir mal zurück zum Radsport. Ja genau, Tour machen wir irgendwann nochmal separat, hat ja noch Zeit. Aber es gibt noch ein paar andere Entwicklungen und zwar der gute Matt White, der ja 15 Jahre lang bei jetzt Jayco Alula heißen sie, war vorher Green Edge.
Green Edge, die ist das, immer australisches Team, Orica. Durfte ich auch kennenlernen während der WM in Zürich und dann war er direkt weg.
Ja.
Weiß man das mittlerweile? Wieso?
Auf jeden Fall musste der, weiß man nicht, nee. Also zumindest weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, ob Andi was weiß, warum er gehen musste.
Nee, aber wenn man sich mal so die Ranglisten anguckt, dann vielleicht einfach, weil das Team nicht performt hat.
Ja, das könnte
jetzt mal so eine Überlegung von mir. Ich habe mich nämlich auch gleichzeitig gefragt, so, warum dieser Move jetzt von Movistar? So, ich meine, klar, du holst dir eine Menge Erfahrung in die Mannschaft. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt wirklich auch nicht für den maßgeblichen Erfolg in den letzten Jahren. War auf jeden Fall nicht so das Aushängeschild, glaube ich, was Performance im Radsport angeht.
Ja, gut, aber mal gucken, was daraus irgendwie entsteht. Wir hatten letztes Mal ja schon der Sohn von dem Chef von Zur. Wie heißt der Sohn?
Sebastian und Zur.
Genau, der soll jetzt nochmal eine stärkere Rolle in dem Männerteam einnehmen. Der ist ja schon beim Frauenteam. Und ja, also da gibt es so ein paar Shifts und anscheinend werden da jetzt Kategorien eingeführt innerhalb des Teams, die so Performance ein bisschen unterteilen. Ich finde es lustig oder krass, dass es das bis jetzt anscheinend noch nicht gab. Und ja, mal gucken, wie das dem Team gut tut. Das ist eine News. Dann, wir haben ab jetzt zwei deutsche World Tour Teams, offiziell. Ich weiß, wir hatten das immer schon mal hier besprochen, dass Lidl Anteile übernimmt und so, aber jetzt haben sie es offiziell gemacht, die haben die Mehrheitsanteile übernommen. von Track und werden das unter deutscher Lizenz fahren, was sehr interessant ist, wie ich finde.
Ich habe auch
ja, okay.
Ina Joko mal wieder angefragt für demnächst. Schon lange nicht da gewesen. Und unser gemeinsamer Freund, auch schon Besenwagen-Gast hier gewesen, hat mich letztens, da war ich auf Malle, beim Abendessen, hat mich vom Teamabend aus angerufen. Der ist da jetzt auch offiziell Teil mit Lidl-Hose und was hat er mir noch geschickt? Irgendwelche Anziehsachen von Lidl.
Ach so, Dominik.
Dein Landlord, dein früherer.
Mein Landlord, ja.
Also der Dominik Klemme wird Teil des Mentaltrainer psychologischen Teams bei Lidl Trek. Ja. Auch relativ geil. Also der wird dann auch demnächst mal wieder Gast hier sein und Rede und Antwort stehen.
Ja, also bei dem bin ich immer noch die Entwicklung, die...
Sagt jeder. Gestern noch Teutenberg getroffen, Lars, zufällig beim Radfahren. Und der sagt auch krass, also so, der sagt auch eigentlich mega geil, so der hat die ganze Erfahrung außenrum und so, hält das für mega gut. Aber jeder sagt so, wenn du den von früher kanntest, hättest du nicht gedacht.
Ja. Genau, also
der hat alle älter, nicht nur Paul.
Ja.
Alle älter, aber nicht alle weiser.
Reifer. Ja. Ja. Nicht alle, aber ich glaube, Dominik Klemme gehört auf jeden Fall zu denen, die ein bisschen Weisheit gelöffelt haben in der Zeit.
Kann man sich ja auch, aber ich meine, das müsste erstes Jahr Besenwagen gewesen sein. Also wenn er demnächst mal wieder da ist, dann haben wir so eine 7 Jahre Entwicklung. Alle.
Ja. Aber ja, deutsches Team, sehr ambitionierte Ziele. Ich weiß nicht, ob Andi auch irgendwelche anderen Hintergrundinfos hat. Dadurch ist natürlich der Starfahrer des Teams bei euch der Vertrag ist. Der Don, man muss ja eigentlich schon Don Lidl nennen, ne? Also ist ja eigentlich der eigentliche Chef des Teams. So. Mhm. Aber du hast jetzt keine weiteren Infos, die du mit uns teilen kannst.
Nee, auf jeden Fall wird
der... Ich habe ein gutes Foto geschickt.
Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon besprochen, ne? Dass der Teamsitz jetzt auch mit Servicekurs da in Neckarsulm sein wird. Also vielleicht hat man immer noch ein bisschen was in Belgien rumstehen, allein aus logistischen Gründen. Aber der Teamsitz ist ja auf jeden Fall jetzt da in Neckarsulm, wo Lidl auch sitzt.
Und, wir sollen Neckarsulm sagen. Das hat nichts mit Ulm zu tun. Sulm ist ein eigener Fluss. Und Neckar und Sulm fließen dort zusammen.
Okay.
Hörerfeedback.
Ja, macht Sinn. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt werde ich, also so lernt man auch dazu, ne? So schnell kann es gehen. Aber was sich da jetzt sonst so groß ändert, glaube ich, erstmal nicht so viel, ne? Also ich glaube, die Ambitionen waren ja nach wie vor hoch. Ja, du bist, glaube ich, gerade in der Weltrangliste irgendwie auf Platz 3. Viel mehr Luft nach oben hast du nicht. Deswegen glaube ich, man will sich da einfach weiter etablieren. Man hat mit Ayuso jetzt nochmal einen Kandidaten für eine Grand Tour. Ich denke mal, das wird so auf jeden Fall auch eines der Ziele der Mannschaft sein, bei einer großen Rundfahrt aufs Podium zu fahren, vielleicht eine zu gewinnen. Und ja, schön, dass wir jetzt wieder in Deutschland so mehr Radsport-Aufschwung haben. Ich bin nämlich hier aktuell gerade in Freiburg oder in der Nähe von Freiburg. Und da kam heute die Frage, so, ja, warum gibt es hier eigentlich nicht mehr Rennen? Das ist doch super schön hier, kann man doch super gut Radfahren. Ich so, ja, stimmt schon, aber ja, jetzt haben wir in den letzten Jahren einfach eine gute Entwicklung, was so die Aktivitäten von deutschen Unternehmen oder Sponsoring in Deutschland im Rahmen des Radsports angeht. Und ich hoffe, das geht so weiter. Und ich weiß nicht, habt ihr mir das erzählt? Ich habe auch irgendwie gehört, dass so ein Radrennen demnächst wiederkommen soll.
Also Sauerland-Rundfahrt wird es geben, aber wiederkommen.
Ja, aber es ist noch ein anderes deutsches Radrennen wiederkommen. Aber
ja?
Ich habe es jetzt gerade...
Regio-Tour? Wo du jetzt gerade auch bist.
Hast du es vergessen oder willst du es nicht spoilern?
Nee, ich weiß gerade wirklich nicht, wer mir das erzählt hat. Ich dachte, es wäre einer von euch gewesen.
Also.
Aber ja, wäre schön.
Ja, was mit Lotto Rheinland-Pfalz-Rundfahrt?
Ey, wenn du überlegst, ne? Es gab Niedersachsen-Rundfahrt Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, Hessen-Rundfahrt, Bayern-Rundfahrt, Berlin,
Bayern-Rundfahrt,
Dreiländertour, Berlin-Tour.
Gab noch so ein Ding da unten im Süden, ne?
Regio-Tour. Ey, das war krass, du konntest halt einfach früher, so wirklich, so 2000er, Anfang 2000er, einfach kompletten Rennkalender, UCI-Rennkalender nur in Deutschland fahren. Henninger Turm, gibt es ja immer noch, aber Henninger Turm dann auch, dann Highway Classics damals, Heinleite als ein Tagesrennen, Sparkassen-Giro, Alter, das ist schon krass, wie viele Renntage es einfach waren, nur allein in Deutschland, ne? So zur Hochzeit.
Ja. Ja.
Ajo.
Ajo.
Wollen wir zu unserem Gast langsam rüber?
Gerne.
Würde ich dem nämlich mal hier eine Einladung schicken.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Paul, lagst du heute schon auf einer Black Roll?
Nee, ich bin ja gerade in meiner Off-Season, Master nicht. aber nee, natürlich, sonst liege ich da einfach schon regelmäßig drauf. Es gibt mittlerweile aber auch so viele Produkte bei Blackwell, auf die man sich einfach rauflegen kann, ohne dabei in dem Moment sich bewegen zu müssen. Zum Beispiel.
Die bevorzugst du gerade in der Offseason sozusagen?
Die bevorzuge ich gerade in der Offseason. Das ist zum Beispiel von Blackwell, gibt es jetzt einen Komfort-Topper 2.0. Ein weicher Matratzentopper für zusätzlichen Komfort und verbesserte Druckentlastung. Das heißt, das Ding könnt ihr oben auf eure Matratze legen und dann darüber das Laken zusammengemixt mit eins von euren Blackwell-Kissen natürlich. Und dann schlaft ihr noch besser als ohnehin schon.
Blackroll, dein Partner, wenn du dich auf irgendwas drauflegen willst.
Ja.
ich lag tatsächlich heute schon auf einer Blackroll. Ich war nämlich eine kleine Runde fahren und vorher mache ich mir immer einmal meine Wirbelsäule gängig dafür. Es kracht auf jeden Fall stabil. Ja.
Ich muss ja sagen, also ich muss das ja jetzt schon, muss in Anführungszeichen, vor jeder sportlichen Betätigung machen.
Ja.
Es funktioniert aber auch einfach besser danach.
Ja, ist so.
Muss man sagen. Also danke, Basti, dass du uns hier damals darüber aufgeklärt hast, als ehemaliger Führer.
Ich könnte das jetzt auch nochmal in der Tiefe erklären, was dann besser funktioniert, aber das lasse ich jetzt in diesem kleinen Werbeblock mal aus. Ich kann es auf jeden Fall aus meiner zertifizierten physiotherapeutischen Erfahrung sehr stark empfehlen. Und natürlich, wenn ihr euch da irgendwas zulegen wollt, wo ihr euch drauflegen könnt oder eure Beine reinstecken könnt oder was es da auch immer Geiles gibt im deutschen oder Schweizer Online-Shop, dann geht das mit uns mit dem Code Besenwagen. Ganz schlicht. Also deutsche oder Schweizer Online-Seite von Blackroll, Besenwagen-Code eingeben und 10% sparen auf alles, was nicht reduziert ist.
Die Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Checkt's aus. Und Blackroll, auch immer gutes Geschenk für Weihnachten oder so. Oder einfach mal so, wenn ihr es... Wenn ihr es euren Lieben mal schön machen wollt. Nee, das ist ein blöder Spruch. wenn ihr euren Lieben was Gutes tun wollt, schenkt denen doch mal eine Black Roll.
So, Besenwagen-Türen gehen auf. Ich bin sehr glücklich und dankbar, wie immer, dass wir aufs sportliche Zeitgeschehen reagieren können und die Leute mir spontan zusagen. Gestern aus Chile wieder reimportiert. Moritz Augenstein. Ich glaube, es wird eine geile Story. Es wird jetzt nicht jeder wissen. Derjenige, der Bahnradsport verfolgt, natürlich. Frisch gebackener Weltmeister und eine ungewöhnliche Historie, wie es dazu gekommen ist. Und vieles davon werde ich jetzt heute auch erst erfragen müssen. Ich habe ihn schon länger auf dem Schirm, auch über die deutsche Kritz-Szene, wo er sich da auch mal kurz ausprobiert hat. Aber wie gesagt, gestern aus Chile zurückgekommen. Herzlich willkommen im Besenwagen. Moritz.
Vielen Dank für die spontane Einladung.
Ja, danke.
Freue mich sehr, dabei zu sein.
Und herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Trikot da im Hintergrund.
Zwei.
Dankeschön.
Richtig geil.
Ja, und eigentlich wird da ja noch eine zweite Medaille hängen, aber da kannst du auch gleich nochmal erklären, warum nicht. Aber das musst du auf jeden Fall ausführlich nochmal erklären.
Ja, mach ich gerne.
Dazu. Ja.
Aber lass doch, wollen wir irgendwie am Anfang anfangen, wie es dazu gekommen ist? Oder wollen, so. wollen wir erstmal über den Triumph reden? Damit kann man eigentlich auch einsteigen. Ist eigentlich fast besser.
Nee, lass mal anfangen, wo alles angefangen hat, weil ich finde, von dem Triumph kann man da auch so die ganze WM mal irgendwie Revue passieren lassen. Deswegen würde ich cool finden, wenn wir anfangen. Weil ich habe auch vieles mitbekommen bei dir, aber auch nicht alles. Aber ja, Basti, wo fangen wir an?
Wo fangen wir an? Also Moritz Augenstein, irgendwann war er auf einmal irgendwie so da und jeder wusste, er hat einen Riesenmotor und kann asozial treten und ist halt irgendwie aber halt als Amateur Krittrennen gefahren. Und mehr habe ich irgendwie auch nicht mitbekommen, war dann in Kempten, ist dann auch erstes Jahr Kempten mit nach in die USA geflogen, Tulsa, hat da auch eine Etappe gewonnen, glaube ich. Und dann war aber schon gleichzeitig so dieser Side-Hustle mit Bahn die ganze Zeit und dass jeder gesagt hat, Moritz Augenstein gehört in die Nationalmannschaft, der ist eigentlich viel stärker oder so stark wie die anderen. Und dann ging es irgendwie mit dem BDR nicht klar, weil er nicht im Kader war oder so. Und dann wurde es irgendwie möglich gemacht. Und dann hätte er eigentlich schon letztes Jahr die WM fahren sollen, wurde aber vorher auf der Rundstrecke irgendwo abgeschossen, Schlüsselbein gebrochen, zwischendrin nochmal Schulterblatt gebrochen und jetzt Weltmeister. Das ist die Geschichte, so wie ich sie im Hinterkopf habe. Wo ging's los, Moritz?
Ja, also wir können natürlich an vielen Ecken einsteigen jetzt. Also
wir können da will ich einen Anhaltspunkt vielleicht geben, wo wir einsteigen können. Also du bist ja, also ich kenne dich schon wirklich jetzt 10 Jahre oder so in dem Dreh, weil du bist früher auch ja noch mit dem Sebastian Schmiedl immer viel Madison gefahren. Also dadurch, oder öfters mal, ne?
Ja,
also genau, aus dem Kontext kenne ich dich halt auch, als ich noch bei LKT war. Das ist noch keine 10 Jahre her, aber auch schon ein paar Jahre.
Schon eine Weile.
Genau, und da hat er mir auch immer erzählt, dass du auf jeden Fall mega Bums auf der Kette hast. Aber irgendwie hat es ja jetzt dann doch ein bisschen zu lange gedauert, bis dann auch endlich mal die Sporthilfe einen Post machen kann, dass sie ganz stolz drauf sind, dass du seit 2025 im Perspektivkader bist und endlich auch Fördermittel bekommst. Da dachte ich mir auch, den Post hätten sie auch sonst wo hinschieben können, weil den hätte man auch schon vor 4 Jahren machen können. So, als du, oder vor 4 oder 5 Jahren, als du auch die ganze Radnet Kombo damals noch immer regelmäßig versenkt hast bei deutschen Meisterschaften und trotzdem keine Einsätze bekommen hast. Aber ja, vielleicht lass uns mal mit dieser so 17er, 18er Zeit anfangen oder 19, glaube ich, ne, als so bei dir das ja auch richtig losging. Ne?
Ja, genau. Also so vor der 2000er Wende sozusagen bin ich halt ganz normal während des Jobs eigentlich Rad gefahren. Hab's dann eigentlich nur so als Hobby gemacht, also nie so richtig mit Ambitionen, einfach weil es Bock gemacht hat, damals noch mit Maloja Pushbikern dann so in der 6-Tage-Szene so drin gewesen und halt einfach ein bisschen Rad gefahren, ein bisschen Kritz gefahren, Bahnrennen gefahren und mehr war da eigentlich auch nicht. Und dann durch Corona habe ich es dann eigentlich gesteckt, so mehr oder weniger, weil es auch keine Amateurrennen so gab in Deutschland. Also da war ja wirklich 2 Jahre so gut wie tot und da gab es dann auch nichts wirklich zum Rennen fahren. Und habe dann neben der Arbeit noch studiert, weil sonst gab es ja nichts anderes zu tun. So. Und habe dann auf 2022, als die Rennen wieder angefangen haben, auch wieder ein bisschen anzufangen zu radeln, wurde dann in dem Jahr auch direkt deutscher Meister wieder, hinter Dani, hinter den kleinen Motorrädern da.
Du hast dann davor die Jahre gar nicht trainiert oder was hast du irgendwas anderes gemacht?
Ja, also ich habe so trainiert, um mich fit zu halten, so, also zweimal die Woche mal aufs Rad gestiegen oder so, aber okay. Jetzt nicht wirklich ambitioniert gefahren und vielleicht 5000 Kilometer im Jahr dann gerissen. Also ist okay. Nichts Krasses gemacht. Ja, genau. Dann wurde ich 22 auf jeden Fall deutscher Meister und bin dann auf 23, als ich den Bachelor dann in der Tasche hatte, zu Kempten gewechselt. Und ab da ist dann der Stein so richtig wieder ins Rollen gekommen, eigentlich.
Ja, du hast dann auch bist du auch die amerikanischen Quitrennen gefahren, ne, glaube ich, mit denen?
Ja, genau, wir waren dann 23 und 24 mit Kempten immer da in den USA drüben, was auch richtig steil gegangen ist. 24 könnte ich dann selber eine Etappe gewinnen in Tulsa, 23 waren die anderen relativ steil unterwegs, haben ein Rennen dort gewonnen. Ja. So hat sich das dann entwickelt.
Genau, du bist ja auch 23 und 24 jeweils deutscher Meister im Punktefahren, Scratch und Zweiermannschaft geworden, Zweiermannschaft immer mit Moritz Majarek. Hast aber trotzdem in den Jahren dann nie geschafft, in die Nationalmannschaft zu kommen, so richtig, oder?
Ja, genau. Also 23 war das so eine glückliche Fügung, dass ich überhaupt die Bahn Deutsche gefahren bin. Da bin ich dienstags aus den USA gelandet und dann fragten mich Moritz, ob ich spontan ab Donnerstag die Deutsche mit ihm zusammenfahren will, weil sein Partner krank geworden ist. Und dann bin ich halt einfach aus Bock halt kurz angereist. Und dass ich dann da drei Titel mit heimbringe, hatte ich davor auch nicht erwartet. Und in dem Jahr war dann Olympia-Quali und so, da war es natürlich dann schon schwer, in die Nationalmannschaft noch reinzurutschen, weil alles halt auf Olympia ausgelegt war mit Theo und Roger. Und das war dann natürlich auch schon ein Argument, dass da ist alles Richtung Olympia schon läuft und da war dann nicht mehr viel zu rütteln.
Das heißt aber auch selbst diese Erfolge, also das eine ist ja im Olympiakader zu kommen, ne? Also quasi zu Olympia zu fahren. Und das andere ist ja einfach nur Kaderathlet zu werden.
Ja.
Also ich finde, Kaderathlet hätte es ja trotzdem werden können. Also.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass es da noch nicht gereicht hat. Aber ja, da waren vielleicht einfach die Fokusse ein bisschen anders und hatten vielleicht auch nicht so Bock auf einen arbeitenden Sportler auf einmal im Kader.
Ja, der schneller fällt als die nicht arbeiten. Ja.
Das kann sein, ja.
Okay, und dann bist du, ab wann warst du dann Kaderathlet quasi?
Ich bin dann 24, ist dann genau das Gleiche bei der Deutschen Meisterschaft nochmal passiert, dass ich wieder alle Titel in Berlin dann gewonnen habe.
Bist du da auch erst zwei Tage vorher aus den USA zurückgekommen oder hast du diesmal ein bisschen darauf vorbereitet?
Da war es, glaube ich, zwei Wochen vorher waren wir in den USA, aber so wirklich vorbereitet habe ich mich da jetzt nie auf die Bahn rennen. Also es lief immer so nebenher.
Wie ist das denn aus deiner Perspektive, warum du da so gut bist?
Zu Jugendzeiten Bahn gefahren, oder?
Ja, genau. Also in der Jugend-Juniorenzeit bin ich schon viel Bahn gefahren. War da ja auch in der Nationalmannschaft Bahn und bin Junioren-WM und so gefahren. Aber das war dann immer so halt die Leidenschaft, halt mit den 6-Tage-Rennen dann da ein bisschen Bahn weiterzufahren. Und hat halt schon immer Spaß gemacht.
Okay. Ja, also kam es ja dann doch nicht so ganz aus dem Nichts. Also du hast ja schon die Grundsteine da gelegt in den Jugendklassen. Also
ja, genau.
Gerade Bahn, ne? Also das ist ja sowas, was man jetzt auch nicht so als Quereinsteiger, glaube ich, gut machen kann. Aber das wusste ich gar nicht, dass du schon in den Juniorenklassen da so unterwegs warst.
Ja, also ich habe das schon immer gemacht und halt auch die Freude dran behalten. Und dadurch konnte ich da dann auch relativ schnell wieder den Einstieg finden und wusste, in welche Richtung ich auf der Bahn fahren muss.
Wo ist denn bei dir die nächste Bahn eigentlich?
In Oberhausen, Rheinhausen, da bei Bruchsal oder in Dudenhofen bin ich meistens zum Trainieren.
Okay, ja.
Okay. Aber ich würde jetzt trotzdem nochmal irgendwie deine Perspektive darauf interessieren, warum es nicht geklappt hat, dass du irgendwie in Kader gerutscht bist. Klar ist eine, ja, okay, können wir jetzt irgendwie schreiben auf Olympia-Fokus, aber dann ja auch 24 irgendwie das Gleiche nochmal gemacht. Also, ja, warum hat das alles irgendwie so lange gedauert, dass du da...
Und wie hat es dann
geklappt? Ich habe das Gefühl von... Genau, also von außen, also ich weiß, kann niemand auf die Füße drehen, ich habe von außen das Gefühl gehabt, dass einfach niemand dich so richtig ernst genommen hat und nicht ernst nehmen wollte aus irgendwelchen Gründen oder dich mit Absicht übersehen hat, keine Ahnung. Das war schon alles ein bisschen komisch und hat zu lange gedauert.
Ja, genau. Ja, das fanden, glaube ich, viele Leute komisch. Auf Ende 24 hat es ja dann endlich geklappt. Also die Gespräche haben dann schon Mitte 24 angefangen, weil ich halt gesagt habe, ja, entweder wir machen es ganz oder gar nicht, also mit der Bundeswehrförderung dann und allem drum und dran oder halt nicht. Und dann brauchen natürlich die Mühlen des German Cyclings auch eine Weile, bis die dann mal zu malen anfangen. Und dann hat es halt auf dieses Jahr dann geklappt.
Okay, also gehst du jetzt auch in die Sportfördergruppe?
Ich bin schon in der Sportfördergruppe. Ach, du bist schon. Seit April jetzt.
Okay. Und welchem Team bist du zugehörig jetzt gerade?
Also ich fahre für die Pushbikers. Mhm. Also die entstammen ja aus dem RSV Irschenberg. Und letztes Jahr waren die ja noch ein KT-Team, dieses Jahr nur noch so vereinsteammäßig unterwegs. Und da bin ich halt dabei.
Okay, das heißt, war jetzt auch keine Bedingung vom BDR oder German Cycling, dass du in das, wie heißt das Team?
Rennberatnet.
Rennberatnet gehst.
Nee, das haben sie mir freigestellt, was ich mache.
Okay. Und du findest das Konstrukt, wie es jetzt ist, einfach für dich am besten?
Ja, genau. Also ich mache da gern mein eigenes Ding und habe halt auch so festgestellt, dass so Kriterien fahren schon mir für die Bahn auch weiterhilft. Und ich glaube, der Erfolg der letzten 2 Jahre hat mir dann bei der Argumentation nicht zu Rembe zu wechseln dann auch recht gegeben. Mhm. Mhm.
Aber okay, da hättest du jetzt auch gar keine Ambition, mal irgendwie so ein bisschen mehr Straßenrennen zu fahren.
Ja, also Bock hätte ich potenziell schon, aber es hat sich irgendwie noch nicht so wirklich ergeben, dass ich da mal in ein Team reinrutsche oder so.
Ja. Ja. Ja, interessant, ne? Also das waren auch eigentlich also meine Eindrücke von dir, irgendwie gefühlt aus dem Nichts deutscher Meister auf der Bahn geworden. Und dann halt immer, ja, warum bist du nicht bei den Weltmeisterschaften und so weiter am Start? Das war immer so die Frage, die sich mir gestellt hat. Jetzt warst du dabei und ich habe nicht alles gesehen, so ein paar Ausschnitte habe ich gesehen. Und ich habe eine Frage, die muss ich jetzt direkt schon von vorne reinstellen. Welchen Gang bist denn du gefahren?
Hey, also kommt drauf an, in welchen Rennen.
Ach so, ja. Ja, zum Beispiel im Scratch-Rennen.
Also im Scratch-Rennen bin ich 68,15 gefahren.
Alter!
Okay, krass war
das. Das ist schon
okay, 68. Jetzt müssen wir das versuchen irgendwie zu erklären, weil das kann man ja jetzt auch nicht mit 68,15 auf dem Straßenrad vergleichen. Und ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, die sind eher auf der Straße unterwegs.
Ja, ich kann mal hier kurz meine Gangtabelle aufmachen, dann kann ich euch das kurz umrechnen.
Das wäre nett, weil ist halt so, ich habe das Rennen selber nicht geschaut, aber wir haben hier so einen Berliner Gruppenchat, wo auch der Roger Krüger mit drin ist. Und da wurde auch nur reingeschrieben, dass Auge das Rennen einfach von vorne weggedrückt hat. mit dem dicksten Gang der Welt, so ungefähr.
Ja.
Würde mich schon mal interessieren, was das umgerechnet
ist. Also umgerechnet ist es so 51,11. Also sozusagen hinten dickster Gang und dann 51er Kettenblatt.
Das hört sich jetzt wiederum gar nicht so krass an, aber das auf der Bahn fährt es halt nochmal ganz anders, ne?
Ja, aber man kann es ja auch sozusagen vergleichen, wenn man im Flachen einfach seinen dicksten Gang auflegt und dann da versucht, eine Weile damit rumzufahren, also dann wird es schon auch schwer irgendwann.
Ja, ja.
Kannst du mal ganz kurz erklären, warum das nicht vergleichen kann mit der Straße? Also 68,15 hört sich jetzt krass an, 51,11 ist jetzt schon so, gut, kann man machen, weißt du, aber ist das schwer zu erklären oder irgendwie sonst?
Ja, also man muss es ja eigentlich so erklären, auf der Bahn hat man ja nur einen einzigen Gang, also man kann ja nicht schalten und wenn man dann ständig sozusagen auf dem dicken Gang durch die Gegend fährt für 20 Kilometer, dann gehen die Beine schon irgendwann richtig zu. Also ich würde im Rennen jetzt nie einfach die ganze Zeit das Elfer hinten drauf lassen, sondern eher wahrscheinlich auf dem 15er oder so.
Ja, und durch du hast ja dann die starre Narbe halt, ne? Du kannst halt auch nicht mal einen Tritt rauslassen. Was fahren so die anderen?
Also Roger fährt pauschal wahrscheinlich immer 5 Zähne vorne weniger als ich oder 6 Zähne weniger, weil er meint, der Gang ist ihm zu schwer. Also ich bin schon pauschal immer der mit dem dicksten Gang wahrscheinlich im ganzen Feld.
Was sind denn die Geschwindigkeiten? Magst du mal ganz zwischen welchen Geschwindigkeiten musst du diesen Gang bewegen auf diesen 20 Kilometern? Was ist am langsamsten und was ist am schnellsten?
Also wir starten ja sozusagen aus dem Stand raus, von der Bande weg, aber das Rennen wird sich jetzt wahrscheinlich so zwischen 45 und 65 bis 70 immer aufhalten. Also den Durchschnitt, der war auf 67 jetzt über unser Rennen. 57, Entschuldigung.
Auch schnell. Aber magst du mal ganz kurz erklären, was Scratch ist?
Ja, genau.
Fahren werden die meisten kennen, aber Scratch
nochmal. Ja. Also Scratch ist sozusagen einfach, man startet alle zusammen, also ein Massenstartrennen und wer nach den 10 Kilometern als erstes an der Ziellinie ist, gewinnt. Also wie ein Rundstreckenrennen sozusagen auf der Straße oder Straßenrennen.
Und der darf, Und der darf immer nur ein Fahrer aus einer pro Nation an Start stehen, richtig?
Ja, genau. Okay. Ich weiß gar nicht genau, wie die Qualifikationen für die Nationen dann sind, welche Nationen sich an den Start stellen dürfen, aber ja.
Ist es olympisch, Scratch?
Nee, leider nicht.
Okay.
Aber es ist Teil von dem Omnium, welches olympisch ist. Mhm. Also Teil olympisch.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Hey Leute, ich habe euch doch von dem erzählt, der uns empfohlen hat, mit diesem Boot nach Sacalobra zu fahren. Und das war halt so beim Abendessen im Hotel. Und der hat mich dann auch irgendwann hier nach meinem Armband gefragt, weil der kannte einfach Wub nicht. Ich habe schon ewig keine Leute mehr getroffen, die nicht wussten, was das ist oder das nicht kannten. Und ich habe das ihm dann erstmal erklärt und natürlich irgendwie nahegebracht, positiv, so wie ich das auch empfinde. Also wir haben das jetzt schon echt lange, also ich glaube, über 3 Jahre und ich bin schon relativ überzeugt davon.
Hast du ihm auch direkt alle möglichen Mitgliedschaften erklärt?
Ja, klar. einmal komplettes Feature durchgesprochen, genau. Aber natürlich auch empfohlen, dass er definitiv, wenn er sich eine Mitgliedschaft holt, der war schon sehr interessiert, dann muss er auf jeden Fall sich eine holen, wo diese Lifespan und so weiter mit drin ist. Weil das motiviert mich auf jeden Fall am meisten da. Ich werde jetzt 41 am Freitag und ich bin 29,3 jetzt mittlerweile. Ich werde auf jeden Fall jünger.
Ja, momentan werde ich auch jünger und ich glaube, ich brauche bald auch gar nicht mal dieses Angebot der Haartransplantation, sondern bald bin ich wieder im Fötusalter. Und auf dem Prozess dahin wachsen mir natürlich auch die Haare. Aber ja, ihr könnt mit uns im Besenwagen quasi die Peak-Mitgliedschaft testen und da könnt ihr dann zum Beispiel die Gesundheitsspanne und den Alterungsprozess sehen, aber auch den Gesundheitsmonitor mit Warnmeldung wahrnehmen oder auch den Stressmonitor in Echtzeitmessung, der für mich sehr relevant ist, der bei mir natürlich immer zwischen Gelb und Rot tendiert, vor allem bei dieser Aufnahme, wenn ich einen Andi Stauff sehe.
Sonst wärst du noch viel jünger.
Also ich kann leider meinem Whoop mit meinen Daten zumindest mal nicht am Buffet punkten beziehungsweise beeindrucken. Aber ja, es wurmt mich auf jeden Fall, dass ihr da 15, 20 Jahre jünger seid als ich. Mal sehen. Ich habe ja auch, ist gar nicht mehr so lang bis zu meinem Geburtstag. Also Basti, deiner ist ja jetzt direkt die Tage. Ich habe jetzt noch ein paar Monate. Vielleicht schaffe ich ja bis dahin ein bisschen jünger zu werden. Das nehme ich mir jetzt mal vor.
Also man kann halt definitiv so als Tipp dann auch sagen und Whoop wird dir das dann auch ganz klar verdeutlichen, so Sport hilft.
Ja,
Ausdauersport, also Ausdauersport scheint wirklich nicht schlecht zu sein.
Das ist wirklich, also die Aufschlüsselung gerade bei diesem Healthspan, du kannst da genau sehen, was dir jetzt was bringt und was dir auch, ne, was dich auch älter zum Beispiel macht. Und das ist halt eigentlich super, super cool, wenn du die Daten dann dir anguckst und sagst ja, okay, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zone 2 und Zone 1 und Zone 3 und 4 auch.
Ja, also wenn ich mehr Krafttraining machen würde, das machst du ja, dann wäre es bei mir auch noch besser.
Ja, also da, Krafttraining, V2 Max und Ruhepuls, das hält mich am Leben.
Ja.
Ja.
Ja, ey, Leute, checkt ein. Wenn es euch interessiert, macht das auf join.woop.com/besenwagen und sichert euch da ein paar Vorteile mit uns.
Und droppt uns vielleicht mal euer Alter, wenn ihr schon dabei seid. Würde mich mal interessieren, ob ich hier der Einzige bin, der so kurz vorm reellen Alter steht oder ob ihr alle so junge Maschinen seid wie die zwei hier. Und da, also ich schätze mal jetzt, da du jetzt in der Perspektive gerade auch endlich mal drin bist, ist dann Perspektive Olympia auch ein Ziel für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also sonst würde ich es nicht machen. Ich glaube, jeder Bahnradsportler hat mal den Traum, bei Olympia am Start zu stehen, weil es vermutlich für die Bahnradsportler schon das Größte ist, was man fahren kann. Auf der Straße sieht es ja nochmal ein bisschen anders aus. Da hat Olympia es nicht so einen großen Stellenwert vermutlich, aber auf der Bahn ist das schon das Größte, was es gibt.
Ja, ja. Und dann wäre bei dir natürlich dann Omnium die Disziplin.
Ja, also ich schiel vor allem aufs Madison, weil im Omnium haben wir natürlich mit Tim Teutenberg auch noch einen sehr guten Starter. Also da hätten wir uns dann schon einigen müssen, wer am Start steht, aber vor allem Madison und Vierer schiele ich da schon drauf dann.
Also so Vierer, ja. Das wäre die nächste Frage gewesen, ist schon auch dein Ding.
Ja, schon. Also die Olympia-Quali läuft nur über den Vierer aktuell. Mhm. Also wenn du kein Vierer fährst, kannst du das andere Zeug auch nicht fahren. Und deswegen ist man da mehr oder minder gezwungen, sich dann auch im Vierer mit zu beschäftigen.
Ja, ist ja jetzt auch ein anderer Fokus mittlerweile beim German Cycling, ja? Oder BDR ehemals, weil früher war ja wirklich so der Vierer, hat man ja auch so verkrampft, habe ich das Gefühl gehabt, so lange versucht, das Ding irgendwie richtig vorzubereiten, um irgendwie in die Endrunden zu kommen. Und jetzt hat man ja letzte Olympische Spiele ja auch so ein bisschen mehr den Fokus auf die Massenwettbewerbe gesetzt. Und das ist ja wahrscheinlich dann jetzt für LA auch mehr der Fokus, ne? Dass man dann, also ich weiß nicht, ob du jetzt ein reiner Viererfahrer bist, oder aber jetzt jemand wie Roger Kluge, dann Tim, Roger und du sind auch eher drei Massenstarter, ne? Als jetzt reine Viererfahrer. Und da musst du ja den Fokus auch wahrscheinlich ein bisschen anders legen, um dann ist der Vierer, denke ich mal, nicht mehr so Priorität, wie er vielleicht mal noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder 6 Jahren war.
Ja, das stimmt schon, dass wir eher die Massenstarter sind, aber leider, wenn du nicht Top 8 von allen Nationen bist im Vierer, darfst du gar kein Olympia fahren, also werden wir uns schon zumindest bis Olympia voll auf den Vierer fokussieren müssen, dass wir überhaupt am Start stehen können, also da führt gar kein Weg dran vorbei. Und
okay, aber jetzt dann kurz für mich, das heißt, dass du auch Weltcups fahren wirst im Vierer und Tim auch und Roger auch, oder wie läuft das dann? Oder lasst ihr andere fahren, die diesen Vierer dann quasi besetzen, um Deutschland halt in die Top 8 zu bekommen?
Ja, das wird sich noch herauskristallisieren. Also bei Tim, der wird wahrscheinlich, da eh viel auf der Straße unterwegs ist, nicht allzu viele Weltcups bestreiten. Aber ich werde da auch schon meinen Fokus auf den Vierer legen, dann bei den Weltcups jetzt.
Ja. Hat das da auch irgendwie so eine Anpassung im Training bei dir? Also, oder ist es eigentlich so für dich gehabt wie gesprungen so?
Also bis jetzt habe ich noch nichts angepasst von meinem Training, ja. Aber vielleicht werde ich da noch ein bisschen was machen müssen, aber bis jetzt läuft es auch ganz gut so weg.
Ja.
Also Paul, du weißt ja vielleicht mehr, fährt Roger dann noch einmal Olympia oder ist es sein Plan? Okay.
Sein Ziel ist noch einmal Olympia zu fahren. Also ich meine, Roger, zum Kontext, Roger Kluge ist auch 86er Jahrgang, also so alt wie ich. Wird dann demzufolge ist er nächstes Jahr dann auch 40 und ist dann in LA 42 und ja, also er hat natürlich junge Konkurrenz momentan, ne? Ist wahrscheinlich Auge und Tim, die ja auch potenziell Madison fahren könnten, aber Roger ist auf jeden Fall noch motiviert, da irgendwie hinzukommen, ja.
Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Ist ja nicht so verkehrt. Ja, krass. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, die letzten Jahre so noch eher als Amateur unterwegs warst, wie hast denn du alles so, also wir haben jetzt schon gehört, in den Pandemiejahren 5000 Jahreskilometer, dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, als du Deutscher Meister zum ersten Mal geworden bist. Arbeitest du mit einem Trainer zusammen oder wie hat sich das entwickelt, die Zeit? Oder hast du einfach selber, weil nicht 51,11 draufgelegt, 10 Kilometer durch die Gegend gedrückt?
Nee, ich habe tatsächlich schon auch einen Trainer. Also seit 2022 bin ich dann auch wieder mit Trainer unterwegs und das läuft bis jetzt ganz gut.
Okay. Und wie viel Kilometer fährst du ungefähr auf der Straße?
Also ich mache eigentlich ausschließlich Straßentraining auch. Ich bin ganz wenig nur auf der Bahn unterwegs und habe jetzt wahrscheinlich dieses Jahr schon 25.000. Okay. Abgerissen.
Seit 1. Januar.
Das ist schon echt viel, ne?
Ja. Aber man muss auch dazu sagen, bei mir ist relativ flach und da rollt es natürlich dann auch gut weg.
Ja. Und du fährst immer schon Aerotakt, ne?
Schon und 51,11 halt ganze Zeit. Oder ja. 54,12.
Ja. Okay.
Das besser.
Was hast du dann so bei einer typischen Ausfahrt im Schnitt?
Aber ganz kurz, du bist glaube ich der Erste, der auch sagt, ey, bei mir ist es halt auch flach, deswegen kommen die Kilometer zustande. Normal so brüsten sich Leute, ja, damit du relativierst es direkt mal.
Ja, das falsche Ehrgeiz Berge zu fahren, ist meine Philosophie. Also ich bleib da.
Meine auch.
Halt mich da lieber auf in dem Gefilde auf, was meinem Gewichtstyp auch entspricht. Und ja, aber sonst komme ich immer so mit 36er Schnitt oder so heim. Also deswegen rollen da die Jahreskilometer dann schon auch gut weg.
Okay.
Typ Niklas Behrens.
36er Schnitt, Alter.
Ja, offiziell sage ich immer, ich wiege unter 90, aber aktuell ist leider ein bisschen drüber.
Okay. Ja. Jetzt ja, gut, interessieren mich natürlich auch so ein paar Wattzahlen. So, was fährt man so als Moritz Augenstein auf? Was sind so deine besten Werte? Auf welche Zeit hast du so eine Top-Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten? Was kannst du so am besten?
Also ich glaube, meine Watt sind gar, also Watt pro Kilogramm bin ich extrem schlecht.
Ja gut, weil, aber ja 90 gut. Kilo auch normal, ne?
Die zählen auch nicht im Flachen.
Ja, das stimmt, ja. Und absolute Watt sind jetzt auch nicht so krass bei mir. Also ich bin jetzt vor der WM, 2 Wochen vorher, einen Test gefahren. Da bin ich über 4 Minuten knapp 600 gefahren und über 10 Minuten 500. Also das ist jetzt nicht so spektakulär tatsächlich, aber ich kann mich vor allem halt gut erholen, direkt wieder davon, und das ist, glaube ich, meine Stärke, dass ich halt immer wieder dann die Watt abrufen kann.
Und dann bist du wahrscheinlich nicht so unaerodynamisch, nehme ich mal an.
Ja, das, also gegenüber anderen, was CDA angeht, bin ich schon noch schlecht, aber ich glaube, für meine Größe bin ich schon solide unterwegs.
Mhm. Ja, feilst du da auch daran im Training?
Also auf der Straße nicht, da bin ich Philosoph des Slam the Stam tatsächlich einfach.
Also das, ist aber auch, das ist auch so eine Campen-Ding, oder? Also wenn man, glaube ich, irgendwann bei Campen mal Mitglied sein will in dem Verein, kriegt man alle Spacer weggenommen und Minus-Vorbau ans Rad, ne?
Ja, normal, das sieht natürlich auch cool aus, also wenn der Vorbau unten ist. Da fährt das Auge auch schon mit.
Ich predige ja auch so aus Bikefitter-Philosophie. Und das hätte ich früher nicht gemacht, aber mittlerweile predige ich, wenn man gut Radfahren kann, nimm eine Größe Rahmen größer. Einfach. Dann, länger ist auch gut im Endeffekt, wenn du es kannst, und dann kannst du einen Vorbau slammen und hast trotzdem ein bisschen Stack.
Ja. Oder so. Ja, und aber auf der Bahn sind wir schon auch viel mit Aerotests unterwegs, und da fallen wir schon wirklich richtig krass.
Ja,
okay. Auch wahrscheinlich, ihr fahrt wahrscheinlich auch FES, oder?
Ja, also bei der WM bin ich jetzt FES gefahren. Bei normalen Bahnrennen fahre ich mit meinem Argon vom Team durch die Gegend. Mhm. Aber bei so einer WM zählt natürlich jedes Watt.
Ja. Sind doch bestimmt auch, jetzt haben wir mal so einen Spezialisten hier, ne? Also so Straßenlenker und UCI-Limits und so weiter, ist ja schon auch heißes Thema jetzt die letzten Jahre. Wie sieht's da so auf der Bahn aus? Was ist so das Top-End-Material und an was musst du dich halten? Wie schmal ist es mittlerweile? Was ist so dein Ding?
Also ich glaube, aktuell gibt's gar keine Regeln für die Lenker. Mehr. Aber ab 27 ist dann, glaube ich, mindestens 25 Zentimeter, glaube ich. Also da werden dann auch 1-2 Riegel schon vorgeschoben jetzt. Mhm. Aber bis jetzt kannst du, glaube ich, gefühlt machen, was du willst.
Was ist dein Preferred Lenker im Moment?
Also aktuell fahre ich den von Mythos. Das ist so ein titangedrucktes Teil irgendwie. Und von Velobike habe ich auch einen. Also
wie breit?
Okay, titangedruckt heißt, was ist da speziell dran?
Der hat dann noch so integrierte Hörnchen, wo es so nach innen gehen, dass du dich das so speziell drauflegen kannst und so. Der ist, glaube ich, 28 Zentimeter breit.
Wie fährt sich sowas? Also ist das für dich kein Unterschied? So, wenn du, was fährst du auf der Straße?
So 32.
Alter.
Aber auch auf dem Gravelrad fahre ich 32. Ja, also
das ist geil. So, man muss sich einfach nur dran gewöhnen.
Naja, komm. Also ein breiterer Lenker kannst du schon besser lenken, also ein 32er Lenker sitzt.
Ey, nee, Basti, ich sage, du musst dich nur dran gewöhnen.
Basti, man muss ja gar nicht lenken auf der Straße.
Ich rede jetzt von Gravel. Es ist halt, das würden Mountainbiker auch mit einem ganz schmalen Lenker fahren. Das hat schon einen Grund, warum die auch einen breiten Lenker fahren, um Kontrolle über das Rad zu haben. Ein 32er Lenker hast nicht so viel Kontrolle wie über einen 38er Lenker. Also, ich kenne genug Jungs, die schmale Lenker fahren, Und das sieht von hinten nicht so aus, als wenn die irgendeine Kontrolle hätten. Also da würde ich schon sagen, dass der Hebel da relevant ist. Aber ja klar, auf der Straße bei Kritz und so ist es jetzt nicht so gefragt. Aber 32 im Gravel finde ich schon hart. Aber gut, du fährst auch keine Gravel-Rennen, von daher. Oder?
Noch nicht. Ich bin bei einem am Start gestanden dieses Jahr in Sing, da das Hegau Gravel. Aber
das, also hast du auch direkt das Einfachste ausgesucht für deine Gewichtsklasse. Da,
als ich dann nach einem Kilometer in den 20% Berg gefühlt reingefahren bin, habe ich auch alle meine Entscheidungen hinterfragt.
Also. Da haben wir auf jeden Fall ein paar bessere Tipps für dich, falls du das nochmal ausprobieren willst.
Ja, auf jeden Fall.
Wie bist du zum Radsport gekommen? Ganz billige Frage.
Ja, das ist wahrscheinlich, als ich glaube ich 8 oder 9 war, durch meinen Onkel passiert. Der hat mich beim Fußballspiel einmal angeguckt und dann gemeint, das hat jetzt nicht so viel Sinn für mich. Und hat mich dann im Radsportverein angemeldet.
Welcher war das?
RSV Schwalbe-Elmdingen. Also da wohne ich immer noch in dem Ort und da bin ich damals im Probetraining hin und dann irgendwie hängen geblieben.
Mhm. Das Elmending haben die nicht auch, da kamen auch ein paar gute her früher, oder? Kann das sein?
Ja, da gab es schon immer mal den einen oder anderen Nationalfahrer auch.
Ja genau, weil kommt mir jetzt gerade bekannt vor als Name. Aber ich hätte die eher weiter südlich verortet, so Richtung Freiburg, aber na gut, ist ja auch kurz vor Freiburg alles, so Pforzheim und so, ist jetzt nicht so weit weg.
Okay. Also von Berlin aus bin ich schon noch sehr südlich.
Ja, aber von Berlin aus ist auch Leipzig südlich, ne? Also von daher.
Das war fast noch Ruhrgebiet, Paul. Und jetzt habt ihr, wir haben, bevor du hier dazugekommen bist, haben wir die ganze Zeit über Off-Season geredet, wer wann wieder mit Training anfängt. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Du fährst ja eigentlich das ganze Jahr, oder?
Ja, ich bin jetzt schon eigentlich das ganze Jahr unterwegs. Also mein Trainer meinte jetzt auch, ich soll jetzt mal 1-2 Wochen ein bisschen chillen, aber ich saß es heute schon wieder auf dem Rad, weil umso weniger Form ich verliere, umso weniger muss ich dann wieder aufbauen, ist so meine Philosophie. Dann tut es nicht direkt so weh im Trainingsstart.
Ja. Magst du mal kurz erzählen, was beim Madison passiert ist bei der WM, wo ihr ja eigentlich, sagen wir mal, im Rennen geglaubt habt, dass ihr Dritter seid oder Dritter werdet. Und ich glaube, bis ein paar Minuten nach dem Rennen das auch noch so aussah. Und dann irgendwann nicht mehr. Was ist da vorgefallen?
Ja, genau. Also auf so einer Bahn gibt es so eine riesen Anzeigetafel, die ist fast so breit wie die Bahn gefühlt. Und da sind halt dann die Punkte und Platzierungen von den Teams aufgelistet. Und das Rennen war schon relativ zügig unterwegs und auch sehr chaotisch. Und da sind wir eigentlich die ganze Zeit Rundengewinne gefühlt gefahren. Und die Jury hat halt vergessen, einen Rundengewinn, der 120 Runden vor Ende passiert ist, den Dänen gut zu schreiben. Und dadurch haben wir halt gedacht, wir sind mit 30 Punkten, ja, übersehen, vergessen, wie man es auch ausdrücken will. Und dadurch dachten Roger und ich, dass wir sicher auf Platz 3 sind mit 30 Punkten Vorsprung auf die Dänen, aber im Endeffekt waren die mit der gleichen Punktzahl wie wir unterwegs. Nur wusste es halt keiner, außer die Dänen wahrscheinlich selber. Und das ist uns dann gegen Ende des Rennens halt auf die Füße gefallen. Und die Jury hat das missgeschickt, aber erst nach dem Rennen dann auf Hinweis der Dänen korrigiert. Und dann standen wir halt ein bisschen doof da.
Aber haben die Dänen, ich hatte zumindest einen Instagram-Post bei Roger gelesen, wenn ich richtig verstanden habe, hat er gesagt, dass die Dänen auch während des Rennens die Jury schon darauf aufmerksam gemacht hat, aber niemand reagiert hat. Stimmt das?
Da hat Roger wahrscheinlich ein bisschen mehr Infos von unserem Bundestrainer als ich. Ich war dann zu geknickt, mich damit noch weiter zu beschäftigen nach dem Rennen.
Ja.
Und Roger war dann da die führende Kraft.
Ja, so war ja auch die Dänen, die sind ja nochmal weggefahren im Finale, ne? Richtig?
Ja, genau.
Genau. Und das hättet ihr ja im Griff haben können, ne?
Also ja, zumindest also hat sich das angehört. Sind 15 Runden vor Ende nochmal losgefahren. Da war es gerade relativ ruhig und alle Teams haben sich eigentlich gedacht, ja, das bringt uns das auch nichts mehr, da hinterher zu fahren, weil die waren für niemanden dann in dem Zeitpunkt gefährlich. Also haben wir zumindest gedacht, die waren 20 Punkte hinter uns mit noch 15 Punkten zu gewinnen, dachten wir, ja, bringt denen es auch nicht mehr viel, da nochmal loszufahren. Aber im Endeffekt waren die zu dem Zeitpunkt halt gleich auf mit uns und haben dadurch halt dann gewonnen, dann den dritten Platz.
Warum weiß
krass,
man,
dass sowas einfach passieren kann, ne?
Ja, ja. Wer hat das? Normalerweise hast du das doch wahrscheinlich als Rennfahrer auch auf dem Schirm. War das dann am Anfang so chaotisch oder dass ihr es nicht gesehen habt? Verlässt man sich immer komplett auf diese Anzeige?
Also ja, wir hatten das schon mehr oder weniger auf dem Schirm. Aber wenn halt dann mehr als 50% des Rennens die Anzahl, also das dauert schon immer ein paar Sekunden oder mal auch eine Minute, bis die Anzeige dann aktualisiert wird. Aber irgendwann sollte sie dann schon aktualisiert werden. Aber wenn es halt für 30 Minuten nichts passiert, dann hinterfragst du natürlich vielleicht auch das, was du gesehen hast, ob die wirklich eine Runde gefahren sind oder zu dem Zeitpunkt nur mal kurz hinterm Feld waren und gerade wieder einfach reingefahren sind, weil sie kurz abgefallen sind oder so. Also so übersichtlich ist es natürlich nicht, wenn da 40 Fahrer auf der Bahn durch die Gegend düsen.
Ja, kannst du mal kurz erläutern, wie ihr euch, also wie ihr kommuniziert im Rennen, also untereinander und dann auch mit dem Bundestrainer oder mit der betreuenden Person?
Ja, also unser Bundestrainer steht sozusagen am Bahnrand und wenn du da als ausgewechselter Fahrer, also ich hoffe, dass jetzt jeder weiß, wie ungefähr so ein Zweiermannschaftsfahren aussieht, und wenn du als langsamer Fahrer dann oben an der Bande entlang rollst, kannst du schon mal ein, zwei Wörter vom Bundestrainer wahrnehmen, wie er dich informiert. Und wir als Fahrer verständigen uns eigentlich nur bei dem kurzen Handschlag, den man sich gibt, kannst du auch ein, zwei, drei Wörter zurufen.
Und aber habt
so
ihr dann,
musst du dann kommunizieren.
Habt ihr irgendwie Kommandos, die auf irgendwas hinweisen? Also klar, ist ja manchmal auch so, dass einer eine Doppelführung fährt, ne? Also wo irgendwie ein Sprint kommt, passiert ja auch mal. Oder dass ihr die Wechsel irgendwie anders gestaltet, langsamer fahrt. Also als du als Fahrer, der quasi gerade langsam fährt, in Anführungsstrichen, also nicht im Rennen beteiligt ist, dass du langsamer, schneller fährst, um irgendwie einen anderen Wechsel hinzubekommen. Wie regelt ihr das?
Ja, ich glaube, das machen wir schon größtenteils mit Intuition. Also da haben wir, über sowas tauschen wir uns dann nicht aus.
Okay.
Also ich habe dann nur ab und zu Roger gesagt, ja, ich fühle mich gut oder ah, es geht gerade nicht, chill mal ein bisschen oder so. Haben wir uns dann mehr unterhalten eigentlich.
Habt ihr dann immer einen Fahrer, der Sprint fährt?
Also wir hatten vorm Rennen gesagt, dass ich am Anfang mit dem großen Gang die Sprints fahren soll, da die da schon noch deutlich schneller sind als am Ende. Aber ganz aufgegangen ist unser Plan dann da auch nicht. Und dann ist Roger die ersten zwei Sprints gefahren. Und ja, dann Hauptsache, man steht immer pünktlich zur Wertung und dann ist eigentlich egal, wer sprintet.
Okay. Ja. Mega spannend eigentlich, so ein Zweiermannschaftsrennen. So, ich glaube, als Fahrer ist es noch spannender als Zuschauer. So, man muss schon viel beachten, ne? Also wie du gerade gesagt hast, dass man zu den Wertungen halt auch perfekt dann ablöst. Du musst ja dann auch während dem Rennen, ne, ja, schauen, wie langsam fährst du die Runde? So, wie schnell wechselt ihr da ab, ne?
Ja.
Und es darf ja auch nicht zu schnell gehen, weil dann kannst du dich auch nicht erholen. Also es ist schon immer schon ganz geile Disziplin eigentlich.
Ja, und ist ja auch immer das letzte Event, ne, bei der WM und Europameisterschaft, oder?
Ja, genau. Also seit ich es kenne, ist immer das Zweiermannschaftsfahren von den Männern das letzte Rennen. Ja. Ist auch ein bisschen, also mir würde es auch mal gefallen, wäre es nicht das letzte Rennen, dass ich dann auch mal noch ein, zwei Rennen entspannt zugucken kann, aber da steckt man halt leider nicht drin.
Ja, ich finde es aber so als, jetzt in dem Fall als Zuschauer, finde ich es aber eigentlich ganz geil, weil das halt immer auch so ein Highlight. Ich finde auch bei Olympia, so, ich finde mit zwei Mannschaften schon eine geile Disziplin. So.
Ja, das stimmt, ja. Also, das ist auch mein Lieblingsrennen.
Ja. Ja, nice.
Und hast du eine Lieblingsbahn eigentlich, habe ich mich gefragt?
Oh, es gibt eigentlich jetzt nicht so die eine Lieblingsbahn, die ich habe. Also, ich fahre auch schon gern so Betonbahn im Sommer, also schön bei Sonnenschein draußen. Ist natürlich schon cooler, als in so einer Halle rumzudümpeln. Aber so die eine Bahn gibt es tatsächlich nicht.
Schade, hätte ich jetzt gedacht, dass so ein Ding da raussticht, weil es irgendwie eine coole Location ist. Aber Betonbahn hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
Also wenn ich mich festlegen würde, ist es wahrscheinlich Oerlikon in Zürich oder Dudenhofen. da beides relativ schöne offene Bahnen sind. Aber so alles, was Richtung Tschechien oder so geht, ist natürlich die Bahnqualität jetzt nicht auf dem höchsten Standard.
Aber da gibt es viele Rennen.
Ja, das stimmt.
Ja. Leider. Ich glaube, Los Angeles soll gut sein. Das ist dann schon so das große Ziel jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall in L.A. dabei sein und auch gut Rennen fahren dann.
Cool. Vielleicht noch ein, ja. Auf welche Krits freust du dich? Vielleicht mal so Deutschland.
Krits.
Deutschland, Krit Atlas, wo kann man dich sehen?
Also dieses Jahr bin ich tatsächlich nur 5 Krits gefahren. Und am meisten Spaß macht mir vermutlich Dachau das Bergkriterium, da das mir vom Fahrradtyp auch sehr entgegenkommt. Ja, da kann man mich auf jeden Fall nächstes Jahr wiedersehen.
Wieso liegt dir jetzt auf einmal im Bergkriterium?
Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich dort gewinne. Aber ja, gute Frage. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum da die 92 Kilo so gut hochrollen.
Vielleicht liegt es ja an der Erholungsfähigkeit, dass du dich nach jedem Berg wieder komplett erholst.
Ja, kann sein.
So muss es aussehen. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn diese Geschichte weitergeht. Jetzt haben wir ein Thema aber noch gar nicht besprochen. Du hattest ja jetzt innerhalb eines Jahres auch 2 krasse Stürze. So, ne? Also ich sag mal jetzt, der WM-Titel, den du heute geholt hast, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückspult, hätte man jetzt nicht unbedingt mit rechnen können. Weil du hattest den ersten Sturz, war der Sturz auf Mallorca der erste oder das war schon wieder der zweite, oder?
Das war der zweite Sturz, ja.
Genau. Und du hattest dir da vorher, kurz vorher schon irgendwie das Schlüsselbein gebrochen?
Ja, genau. Also ich habe mir letztes Jahr bei der deutschen Kriteriumsmeisterschaft in Kempten ist ein Zuschauer auf die Strecke gelaufen. Und ich bin halt mit 60 km/h dann in so einen Absperrgitter reingefeuert und habe mir dabei halt die rechte Schulter, das Eckgelenk und das Schulterblatt komplett zerstört und das linke Schlüsselbein gebrochen. Oh. Und habe dadurch auch letztes Jahr die WM verpasst, wo ich auch gefahren wäre. Und dann wurden wir ja im Januar dann nochmal vom Auto da auf Malle umgesenst.
Ey, das ist immer noch, ich war ja kurz nach dem Vorfall da. Also ich habe euch ja da leider liegen sehen. Ey, das war so, dass ihr alle, dass es euch allen gut geht, das ist so krass. Das ist so ein Wunder, ey.
Ja, das stimmt.
Weil das sah in dem Moment, also, ja. Oh ja, zum Glück geht's euch allen gut, oder?
Ja, also der Benny Boos hatte es vor, glaube ich, 4 Wochen nochmal eine OP am Rücken, aber konnte trotzdem tatsächlich bei der WM jetzt starten in Chile. Und ich glaube, jetzt sind wir alle wieder relativ gut genesen, zum Glück.
Krass, Mann. Ja, das war auf jeden Fall eine Horror-Nachricht. Vor allen Dingen dann, ne, so ein Autounfall ist, glaube ich, eh immer Katastrophe, aber bei dir dann auch so der zweite Sturz oder die zweite große Verletzung eigentlich, ne? Das war schon krass. Deswegen, also mich persönlich hat es dann jetzt super gefreut, dass du eine erfolgreiche WM hinter dir hast und ein Trikot mit nach Hause bringen konntest. Das waren dann versöhnliche News, die es da aus Chile gab.
Ja, danke schön. Ja, es hat mich auch sehr gefreut, da dann mal schnell Rad fahren zu können.
Glaube ich.
Mega gut. Alrighty. Dann würde ich sagen, können wir uns hier ausklinken. Wünschen dir eine gemütliche Off-Season. Nicht so viel Formverlust. Nicht so viel drauflegen auf die über 90 Kilo schon. Und dann schauen wir, wie das läuft dann nächstes Jahr mit Vierer und wir versuchen ein bisschen dran zu bleiben Richtung 2028 Los Angeles.
Ja, danke. Ich versuche den Kühlschrank nur mit gesunden Sachen zu füllen, auf jeden Fall.
Mach das mal.
Ja, danke, dass du hier warst und gute Erholung weiterhin.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ciao.
Ciao. Ciao.